Moin, moin und schön, dass du heute wieder hier am Start bist. Die heutige Folge wird dir von der ChefX präsentiert, dem Thermomix für die Profiküche entwickelt, von Profis für Profis, mit Köchen, mit allem, was dazugehört, endlich schneller arbeiten, ohne unnötige Schritte. Zieh dir die ChefX mal auf www.chef-x.de rein. Und ja, die heutige Folge ist wieder mal geremastert, das heißt Oldie but Goldie. Heute spreche ich mit Juan Amador, 3 Sterne in Wien, 3 Sterne in Deutschland gehabt. Also zieh ihn dir rein, hör rein, viel Spaß dabei, du wirst es nicht bereuen. Bis später.
Und Sven. Und Sven, der Gastro- und Hotellerie-Podcast.
Moin moin und herzlich willkommen, Juan. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und schön, dich hier im Podcast zu haben.
Servus Sven, ja super, freue mich. Und wir haben ja jetzt alle ein bisschen mehr Zeit, also passt ganz gut.
Die Welt fährt runter und die Gastronomie hat eine schwere Zeit vor sich, richtig?
Ja, in der Tat. Das ist wirklich eine ziemlich unwirkliche Situation, wo keiner gedacht hätte, dass es jemals so weit kommt. Aber wir müssen es halt mal positiv sehen. Auf der einen Seite ist es ganz gut, wenn wir mal alles runterfahren. Also für die Natur natürlich, die Überfischung der Weltmeere, das die ganze Klimakatastrophe, wo wir uns mittendrin befinden. Und natürlich auch privat ist es auch mal ganz gut, mal einen Kopf frei zu kriegen, sich auf neue Sachen konzentrieren und in der Zeit vielleicht auch kreativ sein und neue Dinge entwickeln. Ja, also ich sehe es, also wir sollten das alle positiv sehen, weil nur einen Kopf hängen lassen oder in den Sand stecken macht ja auch keinen Sinn. Also ich denke mal, alles wird gut. Ja.
Das bringt dich auch nicht weiter, aber ich hoffe, dass da irgendwie für alle Gastronomen und Hoteliers mittelfristig, kurzfristig eine Lösung präsentiert wird, die für alle akzeptabel wird und nicht ganz so viele dann kaputt gehen.
Du, absolut. Also ich hoffe, dass Deutschland und letztendlich auch alle Staaten sich da auch ein Beispiel nehmen, was hier so in Österreich jetzt passiert ist am Anfang und relativ schnell und zügig wieder agiert wurde, was da für Hilfsmittel und Töpfe aufgemacht worden sind, um letztendlich die komplette Wirtschaft und vor allem natürlich auch die Gastronomie auch zu stützen und abzusichern, weil gerade Österreich ist ja ein Tourismusland und wenn das ein Bach runtergeht, dann ist die ganze Wirtschaft relativ lediert. Ja. Also da muss man wirklich sagen, da macht der Sebastian Kurz und Co., die machen da einen Bombenjob. Ja. Also Hut ab. Und deswegen denke ich mal, braucht sich so gerade in Österreich, ist die Sorge jetzt nicht so dramatisch, denke ich mal. Ja. Also es sieht gut aus. Wir wissen nicht, wie lange das dauert. Aber ich rechne auf jeden Fall mal mit 2-3 Monaten, bis sich das Ganze so wieder in die Richtung entwickelt. Noch lange nicht da, wo wir aufgehört haben, aber in die Richtung entwickelt. Und dann denke ich mal, dann können wir wieder Vollgas geben. Ja.
Okay. Wie nutzt du denn jetzt deine frisch gewonnene Zeit? Was machst du denn Kreatives? Wo hast du gerade Lust, dich auszuprobieren? Und wie nutzt du die Zeit?
Durch Verschiedenes, also du wirst lachen, also ich fange jetzt wieder an, Bücher zu lesen. Ich habe das jetzt viele, viele Jahre nicht mehr gemacht. Gartenarbeit, ja, das ist ganz spannend. Und das andere ist, ich fange jetzt mit einem Freund, gemeinsam mit meinem Sous-Chef, wenn wir jetzt uns mit Glasbläserei und Glasschmelzerei so ein bisschen auseinandersetzen, dass wir neue Teller gestalten, neue Wassergläser gestalten. Und der nächste Schritt ist dann, die Freundin von ihm hat dann so eine Töpferei, dass wir uns da Richtung Porzellan etc., dass wir da was machen. Erstmal lernen natürlich, weil wir haben ja überhaupt keine Ahnung von der Technik, aber das ist ganz gut so, dass man dann einfach auch einen Kopf frei hat, weil man muss da nicht ins Geschäft oder man muss nicht irgendwie wieder arbeiten gehen, sondern man kann sich voll und ganz auf diese Situation und das Neue auch konzentrieren und viel lernen und dann auch die Kreativität von einer ganz anderen Seite betrachten. Also ich sehe es wirklich positiv.
Ja. Wollen wir mal hoffen, dass das für alle auch so ausgeht. Du, aber lass uns mal über andere Sachen reden, außer über die Krise. Wie bist du überhaupt in den Beruf Koch reingekommen? Lass uns mal ein bisschen.
Ja, reden wir mal über Positives, wobei ja nicht immer alles positiv war. Aber ja. Du, ich bin da reingerutscht, ich muss gestehen, ich bin da reingerutscht über ein Schulpraktikum. wo ich dann machen musste mit 15. Und da ich ja, da mein Onkel damals in Ibiza war und ein paar Hotels so gemanagt hat, ich demnach auch regelmäßig da war, fand ich das irgendwo, naja, irgendwo ganz cool, so mit der Sonne, Party, schöne Mädels, schnelle Autos. Und ich werde Hotelmanager. Und da habe ich mich dann dementsprechend um einen Praktikumsplatz bemüht in Richtung Hotel Kaufmann, Hotel Fachmann, um dann später dann die Hotelfachschule zu machen. War natürlich mit 15 keine Chance, da an die Rezeption oder sonst was zu kommen. Und deswegen dann damals mein Lehrer gesagt, du machst du mal Koch. Das ist auch was, hat auch was mit dem Hotel zu tun, und dann schau mal weiter. Und so bin ich da reingerutscht. Und ich habe mich dagegen auch wirklich gewehrt. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt am Kochlöffel bei der Mutter oder bei der Großmutter im Topf rumgerührt hat und mich das irgendwie fasziniert. Also das war ganz weit weg bei mir, ganz weit weg. Aber wie gesagt, also ich habe das Praktikum gemacht und dann hat es irgendwie tatsächlich auch Klick gemacht. Also es hat mich irgendwie, naja, gepackt. Ich habe mich da auch gefunden wieder und dann ist es so weitergegangen. Also ich habe dann auch immer wieder in den Schulferien oder an den Wochenenden ausgeholfen. Und dann war es auch natürlich auch folglich klar, dass ich dann die Lehre da mache. Und die habe ich dann da auch gemacht. Und so hat das Ganze.
Relativ umständlich war die ganze Ausbildung, ne?
Du, das war ein klassisches Gasthof im Schwäbischen, also in Strumpfelbach, Weinstadt, Waiblingen, Stuttgart, Großraum Stuttgart, würde ich mal sagen. Aber wir haben sehr viel gelernt, also die klassische französische Küche. Und natürlich auch die schwäbisch-badische regionale Küche. Und das war auch, ich denke mal, das ist auch ganz wichtig, dass man als junger Mensch und als junger Koch mal erstmal die Basis beherrschen muss, bevor man dann anfängt, mit diesen ganzen anderen Geschichten zu experimentieren. Weil das ist leider immer weniger. Aber nach wie vor meiner Meinung nach das Wichtigste ist die Basis. Wenn du die hast, darauf kannst du aufbauen. Und dann kommt die eigene Entwicklung dazu und dann kann man sich dann auch dementsprechend mit deiner Arbeit, also mit dem Kochen, auch ausdrücken und sich weiterentwickeln. Aber ohne Basis wird schwierig, glaube ich. Dann ist der Horizont relativ nah. Ja.
Wie ging es von da aus weiter?
Ich bin nach der Lehre, nachdem ich meine Ausbildung hatte, das war ganz lustig, weil ich habe dann im dritten Lehrjahr an einem Azubi-Wettbewerb teilgenommen, den ich dann auch gewonnen habe, obwohl ich mich nicht wirklich bemüht habe. und ich hatte dann auch, also meine Ex-Chefin, die Frau meines Chefs, sie war nicht so wirklich Fan von mir, weil ich hab's damals, ich war 17, 18, ich habe die Dinge ein bisschen lockerer genommen. Für mich war Party und Weggehen natürlich an erster Stelle und jetzt nicht zwingend kochen. Ich habe es gemacht und offensichtlich ganz gut. Also ich hatte Talent, aber wusste es nicht, dass ich Talent in mir trage. Und eines Tages habe ich dann auch gehört, wie sie dann so einer alten Kellnerin gesagt hat, aus dem wird nie was. Und ich glaube, das war vielleicht sogar der wichtigste Moment in meinem Berufsleben, dass ich das so mitbekommen habe, weil dann habe ich mir gesagt, so, jetzt erst recht. Ja, und, aber anyway, ich bin trotzdem dann ausgestiegen ein paar Monate, bin zu einem Freund an die Bar und wollte eigentlich von Kochen nichts mehr wissen und bin dann anschließend mit meiner damaligen Freundin nach München in einen recht guten Betrieb, denn das Hotel Alter Wirt in Grünwald, der Küchenchef, der kam frisch vom Königshof, war vorher auch im Tantris und war alles ganz gut, habe da auch sehr, sehr viel gelernt und in der Zeit auch, naja, Witzigmann kennengelernt, beziehungsweise die Auberginen, damals den Herrn Bischof, der Sous-Chef war, und da war ich auch kurz davor, im Auberginen anzufangen. Ja, also ich hätte das gerne gemacht. Meine Freundin wollte dann unbedingt weg von München, weil sie ist mit München gar nicht klar gekommen. Und naja, so war das. Ja. Dann haben wir uns in der Schweiz vorgestellt. Und dann kam der Schwarzwald, also ich bin ja dann damals, das war das beste Hotel Deutschlands und die spektakulärste Neueröffnung, das Hotel Bühlerhöhe.
Ja.
Und bin ich damals dahin und dann hat es so, ja, dann war ich da auch ein Jahr und wollte gehen und hat man mir den Sous-Chef-Posten angeboten. Ich war 21, ja, also um Gottes Willen, ja. Bin dann anschließend, das war für mich auch eine ganz, ganz prägende Station, bin dann nach Ravensburg zum Herrn Bulle, zum Albert. in das Waldhorn, was damals, naja, mit 19 Punkten Koch des Jahres und Gomio war so die Kreativitätsmaschine Deutschlands. Also wir haben damals schon euroasiatisch und stark asiatisch gekocht, wo das noch kein Thema war. Ja, also da habe ich sehr, sehr, sehr viel mitgenommen. Nicht zwingend nur in dem asiatischen Bereich, sondern grundsätzlich in der Kreativität und Kombinationen und einfach auch mal, naja, Grenzen sprengen, denke ich mal. Ja.
Aber kann man in Grenzen sprengen Kreativität lernen oder musste man dafür was haben? Musst du das im Vorfeld drin haben oder?
Ich meine, damals wusste ich es nicht und ich glaube, ich bin aber mittlerweile davon überzeugt, dass es gewisse Dinge gibt. Das ist bei Architekten so, das ist bei Musikern so, das ist bei Schreiner so. Ich glaube, dass man irgendwas in sich hat und das ist einfach da und das kann man nicht lernen, das kriegt man auf keiner Uni mit, das ist in einem drin, denke ich mal. Und mit der Zeit kommt man raus und dann lernt man das auch zu kanalisieren. Ja, und dann weiß man, okay, ich bin Kreativität, ich habe eine besondere Gabe in dem Bereich. Ja. In anderen Bereichen kann ich ja überhaupt nichts, ja, wo sie hier stehen. Aber ich glaube schon, dass so ein Talent, dass man das nicht lernen kann und dass man das nicht irgendwie studieren kann oder sowas. Das ist wirklich in einem drin. Ja. Und dann entwickelt sich das Ganze. Ja, also das ist relativ, relativ einfach, ja, aber es ist so. Ja.
Aber du brauchst doch sicherlich, um die Kreativität rauszulassen und um die Grenzen zu sprengen, eine gewisse Grundausbildung. Du musst ja erstmal wissen, was du machst. Und kannst du das dabei nicht ein bisschen rauskitzeln, noch ein bisschen weiter schärfen und noch ein bisschen weiter oder die Kreativität erhöhen?
Natürlich. Kreativität bedarf natürlich auch, obwohl das ein Widerspruch ist an sich, aber ich finde es ganz wichtig, bedarf Disziplin und ein ganz klares Ziel, eine Grundausbildung, die dementsprechend auch eine Grundausbildung ist. Also die Klassik, Innovation durch Tradition ist immer so ein Schlagwort und ich finde, es ist auch so. Und dann über eine persönliche Entwicklung, was ganz wichtig ist, natürlich dann auch um die Kreativität natürlich dementsprechend rauszulassen, ist Mut. Ja, Mut und Erfahrung. Das sind die zwei wichtigsten Elemente, um überhaupt eine Kreativität, positiv sich entwickeln zu lassen. Ja, also man braucht eine Erfahrung und dementsprechend auch eine fundierte Ausbildung. Um die Technik zu beherrschen und man braucht auch einen Mut, um das letztendlich auch umzusetzen. Ja, ich denke mal, das ist ganz wichtig. Ja. Und dann entscheidet letztendlich auch der Gast, ja, am Ende des Tages. Das tun wir ja nicht entscheiden. Wir können da kreativ sein, wie wir wollen, aber wenn wir keine Gäste haben oder wenn den Gästen das nicht gefällt, dann müssen wir auch wieder in uns kehren und uns überlegen, ob wir vielleicht die Marschrichtung ändern. Aber eine fundierte Ausbildung, Erfahrung und Mut, natürlich gepaart mit Talent, dann ist Kreativität schon eine feine Geschichte, weil man kann sich da schon, das wirkt auch befriedigend, muss ich gestehen. Und es gibt einem auch Sicherheit, wenn man weiß, dass etwas in einem steckt. Selbst in schwierigen Zeiten kann man sich ja immer drauf verlassen. Und das ist schon ganz wichtig, denke ich.
Was für, wir haben gerade noch von, du hast gerade von Zielen gesprochen. Was für Ziele hattest du damals? War damals schon irgendwie diese Führer, diese Sterne, die Punkte für dich ein Ziel oder kamen die später oder wann wurdest du hungrig, nenne ich es jetzt mal?
Ich glaube, das hat sich auch relativ langsam, aber sagen wir mal mit einer gesunden Geschwindigkeit entwickelt, wo man sich dann befasst mit Feinschmecker, mit Gummio, mit damals gab es ja noch WIF und keine Ahnung, was es damals gibt, Schlemmeratlas, Guide Michelin natürlich. Das war ja in den ersten Jahren für mich überhaupt kein Thema. Das waren ja, keine Ahnung, böhmische Dörfer. Dann taucht man da rein in diese Gastro-Welt und geht natürlich auch dementsprechend viel essen und hält sich da auch irgendwo auf dem Laufenden. Und dann will man dann schon irgendwo, dann kommt natürlich auch so, naja, wie soll man sagen, man will da ja mitspielen in dem Ganzen, wenn man schon so hart arbeitet und auch attestiert bekommt, dass man talentiert und eine gute Qualität mitbringt. Und dann entwickelt sich das mit der Zeit. Aber ich glaube, das ist auch ein menschlicher Prozess. Da da spielt ja auch Familie, Reisen, das spielt ja alles irgendwo mit. Ja, also ich hab mich immer viel von Reisen inspirieren lassen, von meiner Heimat, sowohl der schwäbischen als auch der spanischen, und habe dann immer dann versucht, mein Ding draus zu machen. Ja.
Wo ging das denn bei dir los? War das schon, oder war das auf der Buhler-Höhe oder war das eine Station später?
Ich war dann im Waldhorn, war ich relativ lange, 3,5 Jahre war der Sous-Chef, mich da hochgearbeitet und habe dann den Drang auch verspürt, selber mal Verantwortung komplett zu übernehmen und habe dann meine ersten Küchenchefstelle in Lüdenscheid bei Dortmund begonnen, damals in der Petersilie, und da war ich, glaube 23 oder 24, und dann kam der erste Stern. Für mich war das irgendwie ich habe die Welt nicht verstanden, oder, boah, das ist aber Wahnsinn. Ja, das waren ja auch damals ganz andere Zeiten. Heute ist es ja normal, dass man in dem Alter mit einer guten Ausbildung dann relativ schnell ganz gut bewertet wird. Und danach sind wir ja komplett mit dem Haus auch nach Sylt gezogen. Dann waren wir da. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass ich, wo ich Michelin damals angerufen habe, da war der Vorgänger noch da vom Herrn Flinkenflügel, ich habe den Namen vergessen, und ich dem mitgeteilt habe, dass ich aufhöre, hat er gesagt, ja, sie standen kurz vorm zweiten Stern. Dann habe ich mich natürlich schon ein bisschen aufgeregt, ja. Aber der kam ja dann ein paar Jahre später in den Weiberhöfen. Und das war schon, also für mich persönlich war das auch ein Meilenstein, eine Riesensensation, eine große Freude, weil ich kann mich erinnern, wo mich da der Christian Jürgens noch angerufen hat und mir gratuliert hat, weil der parallel hatte er auch damals den zweiten Stern bekommen. Ich glaube, damals war er Burg Werneck oder Marstall, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war noch damals in Bernberg. Mhm. Und wir waren zu 9, glaube ich, mit 2 Sternen. Und mit 3 Sternen gab es ja nur, was heißt da nur? Es gab 5, glaube ich, also mehr nicht. Ist nicht so wie heute, wo wir 10, 11, 3 Sterne haben und dann dementsprechend auch, ich glaube, nahe den 50 oder über 50 2 Sterne. Also 2 Sterne war damals schon, also das war das, was wir geglaubt haben, das kannst du erreichen, alles andere kriegst du irgendwann mal verliehen. Ja, also an 3 Sterne hat keiner niemals gedacht, geträumt oder geplant gar. Das war irgendwie so
das utopisch.
Absolut utopisch, ja, weil das war ja auch sehr frankophil damals also diese Stimmung und auch diese ganze Kommunikation war ja immer dahingehend, dass man dann schon ein bisschen frankophiler sein muss und 3 Sterne ist ja der Olymp, das ist ja der Oscar, also daran glaubt man ja gar nicht. Ja, also das war, also 2 Sterne war für mich schon okay, mehr geht nicht. Ja.
Und das mit der sogenannten Molekularküche.
Ja, das hat damals tatsächlich angefangen, ja, also auch auf Sylt. Ich bin ja dann in der Zwischenzeit vom Umzug zwischen Lüdenscheid und Sylt, war ich das erste Mal in Melbuji beim Ferran und kam, also waren auf der Durchreise mit dem Auto zur Fähre nach Mallorca rüber und von unterwegs angerufen, kein Problem, Platz zu bekommen. Das Restaurant war fast leer. Und kann man sich gar nicht vorstellen, ja, heute, beziehungsweise viele Jahre später. Ich war sprachlos und das ist mir das erste Mal passiert, wo ich in einem Restaurant aufgestanden bin und sprachlos war. Und ich habe damals zu meiner Freundin O-Ton gesagt, ich kann nicht kochen. Ja? Das ist hier ein anderer Planet. Ja? Das war unfassbar, was er gemacht hat damals schon. Ja? Und dann hat sich das ja weiterentwickelt und wie wir heute wissen, hat er letztendlich, die ganze Küche, der hat uns das Tor aufgemacht für neue Geschichten. Ohne ihn wäre diese neue Regionalität in dieser Qualität, wie sie heute ist, in dieser Vielfalt nicht möglich gewesen, geschweige denn eine Nordic Cuisine von der spanischen Avantgarde ganz mal zu schweigen. Ja? Und er hat ja auch weltweit, also in Italien, was da passiert ist, in Holland, in Spanien ja per se, in Amerika, ja, also das in England, ja, mit dem Fettag damals, es hat sich ja, er hat die Küche revolutioniert mit seinen neuen Gedanken, mit seinen neuen Techniken, ja, muss man schon sagen. Und das hat uns damals auch sehr, sehr geholfen, sehr inspiriert und vor allem auch sehr motiviert. Ja.
Aber wieso ging das damals in Spanien und nicht irgendwie in Frankreich oder woanders? Wieso ging diese Avantgarde-Cuisine quasi in Spanien los und nicht in dem Mutterland der Gastronomie oder der Mutterland des Geschmacks oder so?
Ich glaube, dass neue Dinge immer dann da entstehen, wo es keine Tradition gibt, wo es keine Dogmen gibt, wo es keine, naja, keine Klassik gibt. Und ich glaube, dass es dadurch auch in Spanien sich entwickelt hat, weil alle Top-Köche in Spanien, die damals auch mit dabei waren, auch Arzak, Vera da Secchi und, die waren ja auch in Frankreich. Aber dann sind sie zurückgekommen und haben einfach angefangen, ihr eigenes Ding zu machen, weil es gab ja und es gibt ja auch keine große spanische Küche im Vergleich jetzt zur französischen oder zur italienischen. Ja, das gab es ja nicht. Ja, und somit war man freier. Ja. Und die großen, also auch auf der anderen Seite natürlich auch die großen Expressionisten etc. stammen ja auch aus Spanien. Also auch in der Kunst hat sich da viel getan und die Architektur. Ich glaube, Spanier können von allem ein bisschen was, aber waren nie in irgendwas ganz besonders gut. Ja? Und ich glaube, das hat dann auch geholfen, neue Wege zu gehen und vor allem auch dann sie mutig auch weiter zu beschreiten. Das ist so meine Theorie. Die muss nicht zwingend stimmen, aber ich glaube schon, dass sowas in Frankreich und in Italien, wäre das unmöglich, dass sowas entsteht. Also da wäre viel zu viel Gegenwind gekommen. Und Spanien hat das dann auch unterstützt und Spanien galt ja dann auch so als die neue Kreativitätszelle für die ganze Welt in Sachen Kochen. Ja, und das ist schon beeindruckend. Ja. Was Ferran, also er alleine war es ja nicht, aber er hat damit begonnen und hat dann alle anderen mitgezogen. Und dann hat sich da was entwickelt, was die Küchenwelt komplett verändert hat. Komplett.
Revolutioniert. Und du hast das dann nach Deutschland mehr oder weniger gebracht. Wie hast du dich damals damit auseinandergesetzt? Hast du Kochbücher gelesen? Hast du Ferran angerufen? Hast gesagt, wie machst du das? Wie bist du oder wie hast du dich da rangearbeitet? Es gab ja nicht wirklich was damals.
Nein, ich hab mein großes Glück, muss man sagen, war, dass ich natürlich auch ein Landsmann bin, nach wie vor, und mit ihm auch einen guten Austausch hatte, in Form von, er hat mir damals gesagt, wenn ich dir helfen kann, wenn du Fragen hast, ruf mich an, frag mich. Ich war dann infolgedessen auch jedes Jahr da, teilweise zweimal, war auch dann immer auch in Barcelona, in seinem Taller, also da, wo während der Ruhezeit dann auch die nächste Saison vorbereitet wurde. Und hatte so auch die Möglichkeit, da auch Dinge zu hinterfragen und mir Dinge anzuschauen. Und ganz wichtig war natürlich auch, sämtliche Lektüren waren ja damals auch gar nicht so wie heute, so in allen möglichen Sprachen, sondern ausschließlich in Spanisch. Ja. Weil es ja die Welt auch am Anfang gar nicht interessiert hat, oder das war wirtschaftlich nicht interessant, ein Buch von einem spanischen Verrückten zu übersetzen. Ja. Hat sich ja dann, wie wir wissen, alles verändert. Aber ich glaube, das war mein großer Vorteil. Erstens natürlich meine Neugierde und natürlich auch das Glück, dass ich auch fließend Spanisch spreche und zum Teil natürlich auch nach wie vor mich auch als Spanier fühle. Ja, und ich glaube, das hat mir sehr, sehr viel geholfen.
Was waren denn die ersten Werke?
Naja, die waren am Anfang natürlich nicht so besonders. Ich kann mich erinnern, auf Sylt haben wir ja angefangen mit diesen Espumas, also mit den Easy-Spendern. Und mit Meerwasser wir sind ja zum Ellenbogen hochgefahren, weil wir gedacht haben, das ist so die sauberste Eck auf Sylt. Und haben damit mit Meerwasser experimentiert und mit der Sylter Auster und etc. Und auch, ich meine, ich habe mir jetzt auch wieder Leserbriefe durchgelesen, habe ich mir vom Feinschmecker schicken lassen. Die Überschrift war: Die Perversion kennt keine Grenzen. Ja, und das war schon heftig, weil wir sprechen von Gänselebereis. Ja, also ich kann glaube schon behaupten, dass wir die ersten waren, die uns inspiriert aus Spanien natürlich uns mit dem Thema salziges Eis auseinandergesetzt haben und Dinge einfach in Eis zu transformieren, wo man vorher niemals dran gedacht hätte. Also ich glaube sogar schon, bevor die Spanier damit angefangen haben, also es kamen auch ganz widerliche Sachen dabei raus, muss man gestehen. Aber wir haben auch so eine Poisse alles mal gemacht und mit der Gänseleber. Uns war es auch langweilig und wir hatten ja dieses Rotwein-Buttereis. Klar, Reduktion, Eigelb, Butter aufmixen, frieren. Und dann kam so die Idee, wieso nehmen wir nicht Sauternes und weißen Port und Leber ist doch fett. Also Butter ist Fett, Gänseleber ist Fett. Wir mixen da mal Gänseleber rein. Und dann standen wir da und dachten, wow, ist gar nicht so schlecht. Ja? Haben das am Anfang auch gar nicht groß als Vorspeise oder sowas serviert, so wie die meisten oder was allgemein so gemacht wird. Wir haben tatsächlich ein Dessert draus gemacht. Also wir haben die Vorspeise in das Dessert eingepflegt. Das weiß ich noch ganz genau. Das war damals mit Birne und Süßholz, also mit Lakritze und Gänseleber. Also ich fand, wir sollten das wieder aufgreifen. Jetzt, wo ich so rede, könnte man das wirklich mal wieder aufgreifen, neu interpretieren. Aber wie gesagt, die Überschrift war damals, die Perversion kennt keine Grenzen. Also es war schon, viele haben es natürlich nicht verstanden. Ist vollkommen klar, das sieht heute anders aus. Die Gäste sind viel erfahrener, belesener und auch viel neu. Es sind viel, viel offener, muss man sagen. Und auch wenn ich nicht immer der größte Fan von Bloggern und Influencern bin, aber letztendlich bereiten die ja uns auch, rollen die ja uns auch den Teppich aus für die Gäste, indem sie halt Bericht erstatten und sie irgendwo essen gehen. Eine Minute später kann man das online abfragen und abgucken. Wie gesagt, ich bin kein großer Fan von, aber nach wie vor ist es auch wichtig. Ja, und hat sich alles anders entwickelt und heutzutage ist es viel entspannter. Also die Gäste wollen überrascht werden und wollen neue Sachen probieren und das hilft uns natürlich allen. In allen Bereichen.
Und dann ging es weiter. Nach Sylt kam?
Nach Sylt kamen die Weiberhöfe. Ich hatte nach der ersten Saison Gehörsturz, nach der zweiten hatte ich Gürtelrosen, da habe ich gesagt, so, weg hier. Ja. Und ich habe Tag und Nacht gearbeitet. Also 7 Tage die Woche während der Saison. Das war unfassbar. Und naja, und dann kamen die Weiberhöfe und das war so das erste Mal, wo wir ein bisschen so für Furore gesorgt haben, das war ja auch damals Wahnsinn, war ja hin zum Kunst, also jeder Fernsehsender, alle haben berichtet, weil wir halt komplett anders waren. Also da in den Weiberhöfen noch nicht ganz so extrem, aber sehr wohl doch. Und dann kam auch der zweite Stern und damit waren wir auch kulinarisch auf der Landkarte, sage ich jetzt mal. Dann hatten wir auch schon ein bisschen, naja, Aufsehen erregt und Neugierde geschaffen, damit die Leute zu uns kommen. Ne?
Wie waren das damals so? Dass gerade die Leute waren noch nicht ganz so dran gewöhnt und dann den zweiten zu kriegen, war das irgendwie nicht ein bisschen, oder was heißt nicht ein bisschen, aber war das nicht ein bisschen überraschend, sehr überraschend, wenn du einerseits eine Reaktion kriegst, die Gäste kennen es nicht, die machen es nicht, die wollen es mehr oder weniger nicht, in Anführungsstrichen, so das Gänsestopfleber-Eis. Und dann gibt es relativ kurze Zeit im Rückblicken gesehen, so den zweiten Stern dafür. Ist das nicht ein bisschen paradox?
Naja, für mich war das damals paradox. Aber ich glaube, dass sich auch der Mischlaute der damaligen Zeit auch bewusst auch geöffnet hat. Und es waren dann ja auch schon ein paar Jahre vergangen, wo die spanische Avantgarde sich so ausgebreitet hat und dadurch natürlich auch alle Führer viel offener wurden, ja, für neue Sachen. Und das also überraschend war das für mich in der Tat, ja. Also dass wir dafür, für das, was wir damals gemacht haben, also wir haben es jetzt nicht für die Sterne gekocht. Ich wollte mein eigenes Ding machen und mich weiterentwickeln. Das war der Grund. Also wir haben jetzt nicht geguckt, was müssen wir jetzt kochen, damit wir 2 Sterne kriegen, weil von 3 war, wie gesagt, keine Rede, ja. Und das war auch dann später. Im Nachfolge, also danach dann 2000, ich hatte 2003 so ein Sabbatical genommen, war dann viel auf Reisen und habe mich dann 2004 dann selbstständig gemacht und mit 3 Leuten in der Küche angefangen. Ich meine, viel mehr Platz war dann eh nicht. Wir hatten 12, 13 Quadratmeter. War ja im Nachhinein betrachtet die kleinste 3-Sterne-Küche der Welt. Ja.
Okay, aber lass mal. War das damals irgendwie so das Anderssein, die Chance, um sich abzuheben und um konzeptionell sich wegzugehen?
Also das Konzept war ja bewusst anders zu sein. Weil man darf nicht vergessen, damals so Ende der 90er, Anfang der 2000er, da reden wir schon von ganz, ganz, ganz großen Namen wie Harald Wohlfahrt, wie Herr Thielkes, Herr Wissler natürlich und das war dann eigentlich schon, also diese First Class war schon besetzt, ja, und es war halt schwierig, so als junger Koch da irgendwie dahin zu kommen, ja, und es gab ja dann auch einen Generationswechsel, den haben wir ja jetzt auch die letzten Jahre weltweit irgendwo. Und das ist auch ganz gut so, ja. Und dann war schon die Überlegung, wie können wir da irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit erregen, indem wir einfach anders sind, weil besser geht nicht. Und dann irgendwo so diese klassische Küche mit dem ganzen, naja, mit diesem ganzen Kokolore, sage ich mal, das war es auch nicht. Also haben wir uns dann schon auch dazu entschlossen, bewusst ein bisschen zu provozieren, ja, ein bisschen provokanter zu sein mit dem, was wir machen, ja, um auch mal da einen Schritt nach vorne zu kommen, ganz klar.
Boah, vielen Dank nochmal an unseren heutigen Sponsor, an die Chefix, den Thermomix, also der Küchenmaschine von morgen für die Profiküche. Also da haben Köche mitentwickelt mit den Ingenieuren aus Deutschland, um das Zukunftsgerät, den Zukunftsmixer für die Küche zu bauen. Schau ihn dir mal an auf www.chef-x.de. Ein echt geiles Teil. Kein unnötiger Schnickschnack. Schneller anfangen, schneller fertig. Einfach, ja? Einfach ein geiles Teil. Schau ihn dir an. www.chef-x.de.
Du hast Provokation im Endeffekt nur in der Küche gemacht? Oder habt ihr auch vorne im Restaurant, im Service irgendwie gesagt, ihr seid anders? Habt ihr da irgendwas speziell gemacht, um euch abzuheben?
Naja, absolut. Also 2004, wo wir haben ja dann auch, wenn du zu uns ins Restaurant gekommen bist, das war ein Wasserglas auf dem Tisch und sonst nichts, ja, weil wenn du kommst, dann du hast noch nichts bestellt, aber dann hast du irgendwie 3-4 Messer, 3-4 Gabeln, im schlimmsten Fall hast du sogar das Dessertbesteck irgendwo, einen Platzteller, der sowieso wieder ausgehoben wird, dann hast du 3 Gläser, dann hast du, da habe ich gesagt, nein, alles weg, ja, war damals ein Riesenkampf mit meiner damaligen Freundin, weil sie war ja auch im Service. Aber wir haben das dann durchgezogen und radikal und haben dann auch Gang für Gang eingedeckt und so hat sich das auch entwickelt, dass es mittlerweile dann oder auch kurze Zeit später auch Standard wurde. Wir waren auch die Ersten, die mit nur einem Menü angefangen haben. Ja. Also eigentlich schon in Lüdenscheid mit 3 Menüs, auf Sylt waren es dann 2. Auf der Weiberhöfe, in den Weiberhöfen waren es auch 2, in Langen waren es am Anfang 2 und dann haben wir das kurz vorm Urlaub, wie gesagt, damit wir halt dementsprechend wirtschaftlich besser agieren können, machen wir 3-4 Wochen vorher nur ein Menü und danach, wenn wir wieder zurückkommen, damit wir wieder langsam reinkommen, wieder. Und so nach 3-4 Wochen frage ich dann meine Freundin damals, und hat irgendjemand das zweite Menü vermisst? Sagt sie, nein. Ich sage, okay, ab sofort nur ein Menü. Kannst du nicht machen? Er sagt, doch, wir können.
Ja. Okay, rein wirtschaftlich gesehen, dass du gesagt hast, du kannst besser planen und auch der Küchengröße geschuldet? Oder?
Ja, klar, natürlich der Küchengröße geschuldet und wenn du dann 3-4 Wochen im Urlaub bist und musst halt ziemlich viel Zeug wegschmeißen, beziehungsweise einfrieren und hinterher halt das Personal letztendlich verarbeiten, aber es ist ja dann auch, totes Kapital. Ja.
Und dann ging es los, wir haben gerade gesagt, der dritte Stern und irgendwie der Gummio ist damals noch nicht ganz so offen gewesen wie der Michelin oder... Ich glaube, wenn ich das richtig auf dem Schirm hatte, der Gummio.
Das war ein ganz seltsames Algorithmus, wo die damals betrieben haben, aber im Nachhinein betrachtet, vielleicht haben sie es auch nicht verstanden. Ist mir auch wurscht, ja, ganz ehrlich. Also wir haben aufgemacht, haben einen Stern bekommen und also das ist auch ganz wichtig zu wissen, weil ich habe damals so den Jungs gesagt, ich will in 5 Jahren wieder da sein, wo wir aufgehört haben, nämlich bei 2. Ja. Dann kam im zweiten Jahr direkt der zweite Stern, dann haben wir schon gedacht, wow, was ist denn hier los? Ja, dann haben wir ein Jahr ausgesetzt, eine Periode und dann den dritten bekommen. Und dann war das war der Wahnsinn. Ja, also das knapp unter 4 Jahre, das war schon extrem schnell. Und dann ging es natürlich ab. Das ist unfassbar.
Also, wie erlebt man das? Wie erfährt man und wie erfährt man das und wie erlebt man
das? Ich war einen Abend davor in Berlin. Mit meinem Kollegen Lose haben wir uns getroffen und ich hatte einen Termin wegen der goldenen Kamera, weil wir hätten da oder haben dann auch im Anschluss dessen auch das Catering für den VIP-Bereich gemacht, bin da montags hochgeflogen, Termin und an dem Montag kam der Gummio wieder raus und dann hatten die uns wieder von 18 auf 17, das war immer so 18-17, 17-18, immer rauf und runter. Und dann gab es noch ein bisschen so einen Frustumtrunk mit Kollegen, musste am nächsten Morgen aber nach Frankfurt natürlich wieder fliegen, weil ich hatte da am Flughafen noch einen Termin und dann anschließend natürlich ins Restaurant. bin in den Termin, kriege ich einen Anruf von meiner damaligen Freundin und die sagt, ja, du sollst unbedingt die Frau Kasper zurückrufen. Wäre wichtig. Wir wissen, damals war Kasper die Chefin Deutschland Michelin. Da rufe ich sie an und dann sagt sie zu mir, ja, Mador, wir wollen sie nur informieren, wir verleihen ihnen den dritten Stern. Und dann, ey, ganz ehrlich, ich war sprachlos. Ich habe dann auch darum gebeten, dass ich vielleicht, natürlich bedankt, aber mir fehlen die Worte und ich werde sie die nächsten Tage mal anrufen, weil ich, und dann bin ich so für mich, ich war in so einem Nebenraum, bin ich für mich in Glückstränen ausgebrochen und den Termin abgeblasen, meine Leute angerufen und gesagt, es gibt was zu feiern, ich komme sofort rüber, also Termin ist mir jetzt wurscht, wir haben einen dritten Stern bekommen. Und dann bin ich sofort ins Restaurant und dann gab es eine wundervolle Sause, muss ich gestehen. Ja. Es ist schon was Besonderes, also es ist schon was Einzigartiges. Das kann man, also ich bin jetzt, habe keine Kinder, bin jetzt nicht Vater geworden irgendwann mal, aber viele Kollegen und viele Freunde sagen auch, das kommt dem sehr nahe. Ja. Dieses Gefühl, ja. Und das kann ich nicht nachvollziehen, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass es so ist. Ja.
Und dann quasi mit der Avantgarde den dritten geholt. Und wie gehen die Gäste damit um, als ihr neu wart, als ihr quasi bei neu wart? Weil ich stelle mir das so vor, ihr bringt irgendwas an den Tisch, das explodiert, das kennt kein Mensch. Ihr fordert die Leute heraus, um dann diesen Weg zu gehen. Wie reagieren die Gäste? Wie nimmt man dann die Gäste mit?
Ich glaube, das war die Phase, das war ja 2007 und da gab es ja El Bulli schon 10 Jahre, muss man sagen. Und dann die spanische Avantgarde hat sich ja dementsprechend entwickelt und Fettag war da und in Frankreich Pierre Garnier, die ja auch alle so modern waren. Also ich glaube, dass wir waren auch zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Ort und in der richtigen Zeit vor allem, weil es war dann wirklich so diese Demokratisierung und diese Öffnung fernab von der klassischen Küche. Und wir haben schon durchaus hauptsächlich positives Feedback gehabt. Klar gab es da so traditionelle Esser, die damit nicht viel anfangen konnten, aber das dadurch, dass wir natürlich immer jeden Tag voll waren, sage ich ganz ehrlich, wenn wir im Monat 10 Gäste hatten, die unzufrieden waren, bei 1000 ist es 0,1%, damit kann ich leben. Ja.
Du kannst nicht allen Gästen reden.
Ja, ich glaube, wenn du es jedem Gast recht machen willst, dann verlierst du dich ja auch, ja, und dann kannst du dich auch nicht weiterentwickeln und man muss natürlich schon aufpassen, wenn das nicht 0,1% sind, sondern 20, 30, muss man sich schon überlegen und Gedanken machen, ob man auf dem richtigen Weg ist, also so arrogant darf man nicht sein, aber man muss dann schon sein Ding durchziehen, glaube ich, das ist ganz wichtig,
ja. Ja, aber du hattest ja damals, als der dritte kam, hast ja noch einen weiteren Stern gekriegt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, richtig?
Ja, ist komplett untergegangen, weil vor lauter Freude über den dritten Stern und dann später habe ich eine SMS bekommen, damals gab es ja noch kein WhatsApp, so, ja, ich habe den da in der Tasca, also das war unser zweites Restaurant in Wiesbaden, wo mein Sous-Chef damals gekocht hat, der 10 Jahre bei mir war. Danke Marco übrigens, er wird schon wissen, wer gemeint ist. Und dann haben wir da parallel einen Stern bekommen, das war schon unfassbar. Ja. Also 3 im Hauptrestaurant und 1 im Schwesternrestaurant, das war schon gigantisch. Also muss man wirklich sagen. Ja.
Glaube ich. Und dann ging halt los, dann hattest du relativ viele Outlets, glaube ich. Dann hattest du, glaube ich, ins Rabua, dann hattest du... Erzähl du mal besser, bevor ich durcheinander komme.
Rabua kam später. Also wir haben dann, wie gesagt, die Tasca in Wiesbaden gehabt. Wir hatten vorher aber auch schon das Atelier in Frankfurt, also wo wir Veranstaltungen gemacht haben, wo wir auch so unsere Kochexperimente immer wieder einmal im Monat an Ruhetagen, wo wir unsere Karte weiterentwickelt haben. Wir hatten in Bukarest was zu der Zeit planten und war auch schon fix unterschrieben für Mannheim damals schon. Und wie gesagt, wie wir wissen, kam dann die große Bankenkrise. Und wenn du halt unmittelbar bei den Banken dein Restaurant hast, also es war Wahnsinn, also wirklich von über Nacht war es leer. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen leer, aber es sind mindestens damals, naja, 70-80% der Gäste sind eingebrochen. Das war hochdramatisch. Ja.
Was macht man dann? Schrumpft man dann zusammen so ein bisschen und sagt, du, ich mache ein paar Outlets zu oder subventioniert man die dann? Ja, sagt, pass auf, da
Ja, heute würde ich das schon so sehen. Nur damals, weißt du, wenn du dann so, das waren ja auch alles Babys von mir, ja. Und da kommst du aus so einer Welle und wir waren ja auch wirtschaftlich erfolgreich und stabil und haben dann Outlets gemacht, um da natürlich auch dementsprechend das auszubreiten. Aber dann mussten wir mit dem Restaurant unsere Outlets stützen und das hat nicht geklappt, ja. Und ich hätte mich natürlich viel früher davon trennen müssen, aus der heutigen Sicht. Aber man ist ja ein Unternehmer und Unternehmer, das sagt ja schon das Wort, man unternimmt, ja. Und das ging dann, natürlich haben wir dann auch Wiesbaden geschlossen, was mich drakonisch gekostet hat, weil ich einen langfristigen Mietvertrag hatte, also wirklich sechsstellig dann auch bezahlt, ja. Viele glauben ja, wir haben Insolvenz gemacht, haben nichts bezahlt, also es war schon Wahnsinn. Sind dann umgezogen, haben uns dann gesund geschrumpft dahingehend, dass auch Langen mit nach Mannheim ist. Wir haben uns vom Atelier gelöst, wir haben uns von allem gelöst, aber das hat letztendlich auch nicht wirklich geklappt. Ja, also ich habe dann zum Schluss dann auch alles, was ich privat hatte, sämtliche Renten, Lebensversicherung, Motorräder, alles verkauft und habe es dann reingesteckt. Ja, nachhinein betrachtet würde ich heute merken, dass irgendwie was schief läuft. Müsste und man muss auch früher dementsprechend agieren, ja, sonst tut man ja nur noch reagieren und stopft Löcher und macht wieder woanders eins auf. Also da habe ich natürlich schon viele Fehler gemacht und aber auch davon und draus gelernt, ja. Also das wird mir heute in der Art sicherlich nicht mehr passieren. Ja.
Wie geht
Aber
man damit um?
man glaubt ja immer dran und man will ja auch niemanden rausschmeißen und man hat ja auch immer so diese. Naja, weiß nicht, also, ja, die Hoffnung, dass das wieder bergauf geht, ja, aber wenn man relativ weit unten ist und tief drinsteckt, ist es fast ausgeschlossen, da jemals rauszukommen aus so einer Geschichte. Ja.
Und dann hast du irgendwann gesagt, du schließt ab, weil du musstest abschließen, alles.
Naja, zwischendrin haben wir sogar noch mit ein paar Freunden eine Aktiengesellschaft gegründet, um an Kapital zu kommen. Das hat am Ende des Tages auch nicht wirklich was gebracht. Ich hatte mit Asien und auch mit Abu Dhabi recht gute Verträge, die dazu gedient haben, letztendlich dieses ganze Loch irgendwie zu machen. Aber es sind ein paar andere Sachen passiert und da möchte ich auch nicht drüber sprechen. Und ich stand auf jeden Fall alleine da und mir blieb nichts anderes übrig, wie letztendlich auch mit meinem Anwalt zu der Entscheidung zu kommen, dass wir Insolvenz anmelden müssen. Was wir dann auch getan haben, was ich getan habe, und ich habe dann auch da Insolvenzverwalterin immer super kooperiert, habe das auch nach recht kurzer Zeit auch wieder in Eigenregie übernommen, also mit einer Auffanggesellschaft, habe dann auch über Jahre lang also die ganzen Werte, die in der Firma waren, die ja dann nicht mehr dir gehören, wie wir wissen, wieder zurückgekauft und hatte da auch Unterstützung und dann haben wir letztendlich das Ganze wieder gedreht erstmal und ja, und das war dann schon hart, aber es geht, ja, und aber irgendwann mal hast du auch keine Energie mehr und das war absehbar, dass es das irgendwann mal auch naja, keinen Spaß macht und dass man einfach wieder was Neues machen muss.
Was lernt man da aus so einer Geschichte? Retroperspektive, blablabla. Was rückblickend, was lernt man? Salat im Mund, ey.
Du, ich glaube,
Ja.
ich meine, retrospektiv betrachtet, ja,
Danke.
du, ich weiß nicht, also ich glaube, man muss die Zeichen erkennen und dann auch nicht eitel sein und wirtschaftlich denken, also auch in Krisenzeiten und auch schnell Entscheidungen treffen und das Ganze nicht so weit kommen lassen. Ja, also das ist das eine und dann muss man auch Rücklagen bilden und nicht so leben, als wenn es kein Morgen geben würde. Ja, selbst wenn man auch erfolgreich ist, kann es auch mal nach hinten losgehen, wie wir jetzt aktuell wieder weltweit, muss man ja fast sagen, leider sehen. Und ich bin so froh, dass wir letztes Jahr hervorragend gearbeitet haben und wir Rücklagen bilden konnten, dass ich das, also es macht mich schon nervös, durchaus, aber also ich sehe das nicht kritisch bei uns. Also ich glaube, das ist eher eine Chance und wäre ja auch dumm, nicht daraus gelernt zu haben. Ja, also es kann immer wieder eine Schieflage kommen und dann sollte man da sollte man schon Rücklagen bilden. Das ist ganz wichtig. Und offen mit solchen Situationen umgehen, das habe ich ja damals auch gemacht und mit vielen Leuten auch Dinge verhandelt und dann auch Abmachungen getroffen. Ich zahle ja teilweise heute noch, ja, weil ich natürlich für alles privat gebürgt habe, für das meiste. Und das ist, also man erlebt sowas nicht gerne. Ja, also ich bin da nicht stolz drauf, aber letztendlich bin ich schon irgendwo froh, dass ich dann daraus gelernt habe. Und ich kann sagen, weil die meisten wissen, wie es geht, und ich kann sagen, ich habe es erlebt, wie es nicht geht. Also ich weiß, wie es nicht geht. Und das wäre auch saudumm, wenn mir das nochmal passieren würde.
Ja, es wird aber genug Argumente.
Man muss aufstehen, man muss sich schütteln und einfach weitermachen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber dann sehr bedacht und sehr, sehr, naja, wie soll man sagen, gar nicht angstvoll oder so, aber man muss einfach seriös das Ding machen und nie vergessen, wo man herkommt. Ja, also selbst in den tiefsten Gräben, wo ich schon war. Ja.
Aber woher kommt dann der Elan, die Kraft, die Motivation zu sagen, okay, jetzt geht's nach Wien. Jetzt mache ich in Wien was.
Naja gut, also die Geschichte ist ja dahingehend so, dass ich hätte auch verlängern sollen in Mannheim um weitere 5 Jahre und ich wollte eigentlich maximal 3+2 oder 2+3, um einfach die Situation mal abzuwarten. Und dann hieß es aber ja nur 5 und dann habe ich gesagt, okay, dann tut's mir leid, ich werde nicht verlängern. Und hatte damals schon mit meiner jetzigen Frau lange eine Fernbeziehung, also über 6 Jahre, also Wien-Mannheim und zurück. Und dann war für mich irgendwo auch klar, dass Mannheim nicht wirklich meine Stadt ist. Also, und ich in Wien recht oft war in der Zwischenzeit, mich dann auch in die Stadt verliebt habe und ich das ganze Land auch als sehr, sehr angenehm empfinde. Und dann war für mich klar, okay, dann ziehe ich nach Wien. Ja. Und so ging das eigentlich los, ja. Und das ist auch mal ganz gut so, wenn man den Ort wechselt und wieder von Null anfängt. Und das hat sich auch richtig angefühlt und ich bin heute sehr, sehr froh, dass ich hier bin, muss ich sagen.
Bist du ja in Wien quasi gestartet mit einem Gasthaus, mit einem Wirtshaus?
Ja, also ursprünglich war das sogar ganz anders. Es stand ja auch da wurde ja ein riesen Pressehype gemacht. Der Amador kommt nach Wien und in einem ehemaligen Bordell, also das Cabaret Renz, da hatten wir eigentlich vor, so eine Art Chefstable zu machen, also wirklich maximal 18 Plätze und wir bedienen die Leute aus der Küche heraus. Und dann haben wir parallel dazu, kurz vor Beginn der Bauarbeiten, weiß ich noch ganz genau, musste ich nach Singapur, weil wir da das Restaurant, das Alma eröffnet haben. Dann hat mich damals meine Anwältin angerufen, den Vertrag geschickt. Also wenn du das unterschreibst, ist es Selbstmord. Ja. Also alles hat sich, die ganzen Parameter waren verschoben. Meine Auflagen wurden dann quasi ins Unermessliche gedrückt. Und dann habe ich dann auch nachts noch mit meiner Frau telefoniert, mit einem Freund mich lange unterhalten und habe mich dann auch entschlossen, mich davon zu distanzieren, also das Projekt komplett zu verwerfen. Und dann gab es natürlich so ein bisschen Tohuwabohu in der Presse, aber das war mir ja wurscht, weil ich habe ja gewusst, wenn ich das unterschreibe, passiert das, dann falle ich das zweite Mal. Und das, wenn man das sowieso schon hinter sich hat, dann wäre mal blöd, das zu machen. Ja, und dann war das wirklich so? Ich hatte ja auch nicht wirklich einen Plan B. Ja. Habe ich ja übrigens nie. Aber über einen Freund, über einen Fritz Wieninger, er hatte damals so die Situation, dass er ein Weingut noch dazu gekauft hat, das Heiß am Neumann, also da, wo wir uns jetzt befinden mit dem Restaurant. Und er kein Gastronom ist und dieses Weingut beherbergte auch, ich würde sagen, so ein Wirtshaus, so ein schönes, rustikales, aber jetzt fernab von fein oder luxuriös oder sowas. Und dann haben wir uns getroffen und haben gesagt, okay, ich kann mir das durchaus vorstellen, aber mit einem anderen Konzept, also auf der einen Seite natürlich so ein gewisses Fine Dining, aber natürlich nicht mehr so preisintensiv, wie was wir vorher so gemacht haben und alles ein bisschen downgegradet und dann halt so eine Kreislerei, so ein Wirtshaus, wo wir regional kochen. Was auch toll war und großen Spaß gemacht hat am Anfang. Ja, so haben wir dann wieder angefangen, ja.
So habt ihr denn wieder angefangen. Dann ging es doch wieder schneller, als man geguckt hat und schneller, als man wollte, wieder zu den Sternen.
Ja, es war, wie gesagt, es war nicht geplant. Also das Ding war einfach auch, dass wir im ersten Jahr nach der Eröffnung dann auch von Michelin auch direkt mit 2 Sternen bewertet wurden und dann wurde das Ganze ein bisschen unruhig, sage ich jetzt mal. Also es war natürlich positiv und großartig, aber hat auch viele Probleme mit sich gebracht, weil wir alles aus einer Küche rausgekocht haben, weil viele dann auch teilweise auch gedacht haben, wie, der hat nur noch 2, der hatte doch mal 3, also wurde abgewertet. Dann waren sie im Restaurant, wollten beide Karten durcheinander, haben dann Bistro gegessen oder Wirtshaus gegessen und haben dann gesagt, ja, das sind da keine Sterne. Da sage ich, nee, das ist ein Gulasch und das ist ein Beef Tartare und der ist gut, aber das ist kein Stern. Eklar. Ne? Sie sitzen einfach im falschen Raum. Ja? Und das war mir dann irgendwann mal auch zu anstrengend. Ja? Und dann habe ich gesagt, du, jetzt haben wir 2. Wenn wir so weitermachen, werden wir irgendeinen verlieren. Das ist klar, weil eigentlich wollten wir das gar nicht. Mit einem wären wir absolut zufrieden gewesen und wäre das alles wunderbar gewesen. Ja, und dann kam halt wieder so der Ehrgeiz und naja, vielleicht auch mein Charakter. Ich kann halt nicht anders. Ja, ich versuche immer das Bestmöglichste zu machen. Und daraufhin haben wir uns entschlossen, einen Teil vom Gastraum als Küche umzubauen und haben da eine offene, echt große Küche noch reingebaut. Haben die Platzkapazität halbiert, haben den Preis verdoppelt und haben dann wieder nur das Beste, was uns dieser wunderbare Planet gibt, einzukaufen. Ja. Und dann wieder so quasi back to the roots. Also letztendlich haben wir nichts anderes gemacht, was wir vorher schon gemacht haben. Also es war jetzt keine Evolution oder gar eine Revolution. Also ich hab mich dann auch deutlich wohler gefühlt, muss ich zugeben. Das war halt immer so ein
Ausgeschmeißt.
Ich war schon ein bisschen so, wie sagt man da, wenn man 2 Persönlichkeiten hat, schizophren, ja. Und ja, weil auf der einen Seite muss man nach da schauen und das ist halt schwierig, vor allem über einen Pass, ja. Also ja. Ein Teller, da kannst du ein bisschen rustikaler arbeiten, klar, Geschmack war immer super und da musst du dir ein bisschen mehr anstrengen, dann zwischendrin. Also es ist schwierig, das war echt schwierig, also. Und ich kannte das aus der Vergangenheit, das war ja auf Sylt ja auch so, dass wir aus einer Küche Captain Selmer Stube und das Gourmet-Restaurant gekocht haben und das war schon immer schwierig. Also das war, naja, und dann, wie gesagt, dann haben wir halt alles wieder auf Vollgas gestellt mit Ansage und ja.
Und dieses Hop oder Top?
Ja, Top oder Hop, natürlich. Ich meine, wohl wissend aus der Sicherheit heraus, dass wir auch lange, 8 Jahre in Folge in Deutschland auch 3 Sterne hatten, war das jetzt auch, das Risiko war überschaubar. Ja, also es war natürlich da und wenn die Auslastung dann dementsprechend sich nicht exorbitant verbessert hätte, haben wir intern auch schon besprochen, dass wir dann vielleicht Ende des Jahres auch zumachen müssen. Also das ist ja die Wahrheit. Aber ich habe das schon auch immer ganz genau beobachtet und für mich war auch klar, dass die einzige Lösung ist in so einer Stadt, die international ist, wo die besten Gäste eigentlich der Welt auch rein und rausfliegen. In so einer Stadt kann es funktionieren, muss es funktionieren. Und
das hat ja dann Österreich hat die 3 Sterne gehabt.
Entschuldigung.
Es gab in Österreich ja vorher keinen 3 Sterne.
Nein. Hat
noch keiner vorher geschafft.
Nein.
Und dann zu sagen, okay, ich mache das jetzt 1 Jahr Hop oder Top.
Naja, aber nicht mit dem Hintergedanken, der Erste zu sein, muss ich auch nochmal ganz klar dazu sagen. Also es gibt hier wunderbare Kollegen auf 2 Sterne und jeder ist für sich großartig und vor allem auch eigenständig und sehr spannend und ich wollte jetzt nicht der Klassenprimus werden, also war ich noch nie, will ich auch gar nicht. Für mich war das eine wirtschaftliche Entscheidung zu sagen, okay, mit 3 Sternen haben wir mehr Umsatz, eine bessere Auslastung, über diese bessere Auslastung generieren wir natürlich dann auch Rücklagen, Gewinne und vor allem auch rutschen nicht in irgendwelchen Schulden ab. Ja. Das war eine ziemlich sagt man da, stringente Entscheidung und der Plan, einfach dadurch dann auch wirtschaftlich stabil zu werden. Gar nicht wegen den drei Sternen, überhaupt nicht wegen dem Ego und schon gar nicht das Ego in Richtung die Nummer eins, beziehungsweise der Erste zu sein. Absolut nicht. Also überhaupt nicht. Deswegen habe ich auch die ganze Aufregung dann in der Presse, das ist kleine Stürmchen im Wasserglas, habe ich nicht wirklich verstanden, aber das ist mir auch relativ wurscht, weil das war jetzt nicht irgendwie großartig mein Ansatz, sondern mein Ansatz war, erfolgreich zu sein wirtschaftlich und unsere Gäste glücklich zu machen und das Team letztendlich auch positiv beieinander zu halten und langfristig dann mit denen was aufzubauen. Und alles andere war für uns nicht wichtig, geschweige denn, wir haben nicht immer dran gedacht. Klar kam das dann, wo es soweit war, dann wurde dir schon klar, scheiße, du hast Geschichte geschrieben, ja. Aber es ist ein Restaurant, das ist ein Stern, wir haben jetzt keinen Friedensnobelpreis oder keine Ahnung, irgendwas. Also das ist, man darf das Ganze auch nicht so hochhängen, finde ich. Ja. Also wir sind damit zufrieden und haben dann Riesenspaß aber das ist jetzt nichts, keine außergewöhnliche Weltmeisterleistung, sage ich ganz ehrlich. Wir arbeiten sehr, sehr hart dafür und das war die Belohnung und wir sind da sehr glücklich drüber.
Hast du dich denn irgendwie in den Jahren verändert? Wo du sagst, so damals Unheim und heute, so Mitarbeiterführung, gab es da bei dir irgendwas, was sich verändert hat? Oder?
Ja, das ist mit Lügen, wenn ich das nicht tun würde, weil das ist ja klar, mit dem Alter wirst du ruhiger und denkst, am Anfang, vor 10 Jahren war ich natürlich viel explosiver und fast schon cholerisch, weil das in den jungen Jahren ist es natürlich, das ist ja ein Kampf. Ja. Also das ist ja, Tim Rauer hat mal gesagt, das ist Krieg, also so weit würde ich nicht gehen, aber das ist schon so, du kämpfst ja um deine Existenz und dein Leben letztendlich auch. Ja. Und du gibst ja auch alles, also willst du auch das Maximale erreichen, das ist ja klar, sonst würdest du das ja nicht machen. Ja. Und dann ist es eine andere, dann reagierst du auch als junger Mensch auch anders, weil du noch nicht so wirklich gereift bist. Und über die Jahre entsteht aber auch eine gewisse Gelassenheit, ja, also jetzt nicht eine Nachlässigkeit, das wird es nie geben, aber eine gesunde Gelassenheit, glaube ich, ist schon ganz wichtig, ja, um da auch langfristig erfolgreich zu sein. Und auch mit den Leuten dementsprechend umgehen. Weil dadurch bleiben die natürlich auch länger bei dir, entwickeln sich bei dir im Restaurant auch mit dir weiter und es macht's einfacher. Es war ja auch wichtig, gute Leute zu bekommen. Also mit einem Stern kriegt man sehr gute Leute, mit zwei schon deutlich besser, aber mit drei kriegst du die besten. Ja, das ist einfach so. Ja. Du kriegst die besten Produkte, du kriegst die besten Gäste. Also das ist eine logische Entscheidung, wenn man in die Richtung arbeitet, dass man da das Maximale haben will. Ja. Und mittlerweile gibt es auch andere Auszeichnungen, wenn du bin 50 Best oder sonst wo dabei. Das ist schon wichtig, dass wir Aufmerksamkeit erregen bei den Gästen als Restaurant. Weil es gibt ja auch sehr, sehr viele von uns. Und mit 2 Sternen, ganz ehrlich, also ich habe es gemerkt, was dann an Angebote kam zum Kochen in Asien vor allem. 3-Star ist halt eine Geschichte. 2-Star, okay. Also nicht falsch verstehen, bitte, das ist eine großartige Leistung, aber international, es ist halt, das eine ist halt mit Sicherheit irgendwo, naja, was soll ich sagen, du bist halt deutscher Meister oder so, aber wenn du in der Champions League spielen willst, dann das geht nur mit 3 Sternen. Ja. Das ist eine ganz andere Nummer. Und das ist auch wirklich das gar nicht fürs Ego, ganz ehrlich. Also ich fühle mich da auch nicht gestresst, also ich bin total entspannt, weil ich das habe, was ich schon immer haben wollte. Und das stresst mich auch nicht, ganz im Gegenteil, das macht mich ruhig. Aber wirtschaftlich sind die 3 Sterne eminent wichtig. Ach, ganz wichtig.
Von dem her, vom grundsätzlichen Sinn her, von der Frequentierung des Restaurants her oder vom Wareneinsatz, wo du sagen kannst, du kannst einfach nochmal für einen 8-Gang nochmal ein paar Euro mehr nehmen als 2 Sterne oder Frequentierung, Wareneinsatz,
ein Spiel von allen. Schau mal, wir haben einen sehr hohen Wareneinsatz, aber der Wareneinsatz interessiert mich ja relativ wenig, weil mir geht es um den Deckungsbeitrag. Und wenn ich 100 Euro umsetze und habe einen Wareneinsatz von 25%, habe ich einen Deckungsbeitrag von 75 Euro, richtig? Richtig. Jetzt mache ich aber 300 Euro Umsatz, habe einen Wareneinsatz von 50%, hört sich dramatisch an, aber mein Deckungsbeitrag ist 150.
Ist klar.
Ich habe auch den doppelt und das ist wichtig, ja. Das, wir können ja keine astronomischen Preise verlangen und die Preise wie in Paris oder so. Wir sind nicht in Paris, aber wir müssen anständige Preise verlangen. Und dann ist es natürlich über die Auslastung habe ich weniger, ich nenne es mal Ausschuss. Weil wenn ich einen großen Steinbutt bestelle, dann kann ich mir den nicht bestellen. Ich möchte den exakt 11,8 Kilo, weil dann kriege ich so und so viel Portionen an. Ich muss nehmen, was kommt. Das ist Natur. Dann kommt so ein 13 Kilo Fisch, natürlich sensationell. Und dann bleibt am Wochenende bleiben ein paar Portionen übrig. Ja, das ist natürlich nicht optimal. Wenn du aber jeden Tag voll bist, dann kann man das auch viel besser kalkulieren und viel besser einplanen. Was brauche ich? Ich weiß doch schon am Montag, also jetzt aktuell nicht, aber wir wissen ja am Samstag, wenn wir aufhören, machen wir die Bestellung. Wir wissen ja nächste Woche, gehen wir durch und sagen, okay, so und so viel, 100 Gäste haben wir nächste Woche. Punkt. Ja. Und das ist eine Planungssicherheit, die dann auch ganz, ganz wichtig ist, um einfach nicht sinnlos Zeug dann wegschmeißen zu müssen oder irgendwie Personal essen oder sonst was zu machen. Ja. Und wenn du so Top-Produkte hast, musst du auch respektvoll damit umgehen. Und das macht dann auch Spaß, wenn du weißt, okay, du bist jeden Tag voll, mal mehr, mal weniger, je nach Auslastung, weil nicht jeder Zweiertisch oder jeder Vierertisch dann auch immer vier Personen, auch mal zwei. Aber es ist planbar. Und es ist planbar im dritten Stern. Das ist so. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig.
Okay, und dann habt ihr irgendwann gesagt, oder wenn ihr jetzt noch aufhättet, hättet ihr 4 Tage die Woche auf?
Ja.
Keine 5 mehr. Warum und wieso? Wie ist es dazu gekommen?
Wir haben das demokratisch im Team entschieden. Ich hatte die Idee und hier in Österreich ist natürlich auch mit den Überstunden und sowas ein bisschen kritischer wie in Deutschland, muss ich gestehen. Also ist nicht nur alles schön hier. Und das ist halt schwierig, weil die Leute arbeiten, obwohl wir 5 Tage die Woche abends auf hatten, sind die trotzdem 14 Stunden da. Es ist aber nicht so, dass ich die dazu zwinge, die wollen das ja selber, ja. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, ich habe eine Idee, wir stellen um auf 4 Tage, dann aber Mittags- und Abendservice. Letztendlich haben wir einen Tag weniger auf, wir haben aber statt 5 Service, haben wir 8 Service. Also es ist ja auch wirtschaftlich nicht ganz so dumm, ja, indem du mittags aufmachst und am Abend. Und dann habe ich gesagt, dafür habt ihr dann 3 Tage frei. Und dann könnt ihr euch entscheiden, entweder 5 abends oder 4 mittags und abends. Und ich glaube, ich bin mir sicher, 100% haben gesagt, wir wollen 3 Tage frei. Punkt. Ja. Und das hat auch funktioniert. Und das funktioniert ganz gut. Ja. Und dann sind wir dann da von morgens bis nachts. Aber wir wissen ganz genau, wir haben Sonntag, Montag, Dienstag alle gemeinsam am Stück frei. Ja. Und es gab... Kann man jetzt schwierig vergleichen, weil das war eine Zeit vor den 3 Sternen, aber der Umsatz ist deutlich natürlich gestiegen und ich glaube nicht, dass wir mit 5 Tage abends den Umsatz gemacht hätten, wie mit 4 Tage mittags und abends. Glaube ich nicht.
Okay. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir demnächst wieder oder dass du demnächst wieder 4 Tage mittags und abends aufmachen kannst. Dann danke ich dir für das. Ja, und wenn du noch was loswerden willst, genau jetzt die Zeit. Ja. Also was raus.
In der heutigen Zeit, bleibt alle gesund und kommt dann, wenn es wieder soweit ist, alle in unsere Restaurants, also jetzt nicht nur bei uns, sondern zu allen Kollegen, weil wir werden es alle brauchen. Und es gibt ja schon viele Aufrufe, macht Urlaub mal im eigenen Land, geht in eigenen Hotels mal ein paar Wochen, lasst es euch da gut gehen, geht in eigene Restaurants, nicht nur in Sterner Restaurants, in allen, weil jeder von uns hat es jetzt gerade schwer. Und unterstützt dadurch natürlich auch das eigene Land. Das ist jetzt momentan ganz, ganz wichtig. Ja. Und aktuell bleibt zu Hause. Ja, ganz wichtig. So. Und ja, vielen Dank. Bis bald. Wir bleiben positiv. Wir schaffen das. Ja, ciao. Servus.
Boah, echt ein mega guter Podcast, muss ich ja mal wirklich so sagen. Also. Remastered, hast mitgekriegt, wurde irgendwann zu Corona-Zeiten aufgenommen. Und nochmal vielen Dank bei der Chefix. Und wenn du sie dir noch nicht angeguckt hast, tu das unbedingt auf www.chef-x.de. Und du findest den Link auch noch in den Shownotes. Dann würde ich sagen, schönen Tag, bis demnächst hier. Tschö.
Und Sven, der Gastro- und Hotellerie-Podcast. Wir hören uns. Bis bald.